die Eucharistie praktisch auf den eigentlichen Vollzug der Feier nur beschränkt. Ein wörtliches Zitat von Papst Benedikt XVI. Tatsächlich ist es sehr wichtig gewesen, die Zentralität des Vollzugs der Eucharistiefeier selber anzuerkennen, in welcher der Herr sein Volk ruft und es um den zweifachen Tisch des Wortes und des Brotes des Lebens versammelt, es nährt und mit sich vereint in der Opfergabe der Heiligen Messe. Diese Wertschätzung der liturgischen Feiergemeinschaft, in der der Herr wirkt und in welcher er sein Geheimnis der Gemeinschaft der Kirche verwirklicht, bleibt natürlich gültig. Aber sie muss wieder in das rechte Gleichgewicht gerückt werden. Denn um einen Aspekt zu betonen, das heißt die Feier selber der Messe, die würdige und in der Gemeinschaft vollzogene, um einen diesen Aspekt zu betonen, wie so oft wird ein anderer Aspekt aufgegeben. In diesem Fall ist die Betonung des Vollzugs der Feier der Heiligen Messe und der Eucharistie ist auf Kosten der Anbetung gegangen, die ein Akt des Glaubens ist und ein Akt des Gebetes zum Herrn, der wirklich unter uns gegenwärtig ist im Sakrament des Altares. Dieses Ungleichgewicht hat auch Rückwirkung auf das geistliche Leben der Gläubigen, indem die ganze Beziehung mit dem eucharistischen Jesus allein auf den Augenblick der Heiligen Messe konzentriert wurde. Darin riskiert man die restliche Zeit und die existenziellen Räume seiner Gegenwart zu entleeren. Und so nimmt man weniger die ständige Gegenwart Jesu mitten unter uns und mit uns wahr. Eine konkrete, nahe Gegenwart. Es ist das pulsierende Herz der Stadt, des Landes, der Region. Eben das Sakrament der Liebe Jesu muss unser ganzes Leben durchdringen. In Wirklichkeit ist es falsch, die Feier auf der einen Seite und die Anbetung des Allerheiligsten als Gegensätze anzusehen, als würden beide in Konkurrenz zueinander stehen. Es ist genau andersherum. Die Verehrung und die Anbetung des Allerheiligsten schafft gleichsam das geistliche Ambiente, in dem eine Gemeinde gut und in wahrhafter Weise überhaupt die Eucharistie feiern kann. Ich halte hier an, das sind Worte des Heiligen Vaters, noch einmal. Der Heilige Vater sagt, die Verehrung des Allerheiligsten Sakramentes, die Anbetung, ist überhaupt, schafft diese Umgebung, diese Atmosphäre, er sagt das Ambiente, in dem überhaupt eine Gemeinde, eine Gemeinschaft überhaupt gut, wahrhaft die heilige Eucharistie auch feiern kann. Nur wenn ihr diese innere Haltung des Gebetes und der Anbetung, wenn das der Messe vorangeht und die Messe begleitet, auch während der Messe muss diese Haltung der Anbetung sein, und der Messe folgt, kann dann die liturgische Handlung ihren vollen Sinn und ihren Wert ausdrücken. Die Begegnung mit Jesus in der Heiligen Messe vollzieht sich wahrhaftig und in vollständiger Weise, wenn die Gemeinschaft erkennt, dass Jesus im Sakrament gegenwärtig ist, dass er uns erwartet, dass er uns an seinen Tisch einlädt. Er bei uns bleibt mit seiner diskreten und stillen Gegenwart und uns begleitet durch seine Fürsprache beim Vater und auch weiterhin unsere geistlichen Opfer sammelt, um sie dem Vater darzubringen. In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Erfahrung hinweisen der Anbetung. Im Augenblick der Anbetung stehen wir alle auf derselben Stufe, denn wir knien alle auf derselben Stufe vor Jesus im Sakrament der Liebe. Das allgemeine Priestertum und das Amtspriestertum sind miteinander vereint bei der Verehrung der Eucharistie. Es ist eine sehr schöne und bezeichnende Erfahrung. Sagt hier der Papst, dass bei vielen Vigilfeiern die Jugendlichen mit den Priestern diese Anbetung halten. Es ist für alle offensichtlich, dass diese eucharistischen Anbetungsvigilien auf die Feier der Heiligen Messe dann vorbereiten. Sie bereiten die Herzen vor, gemeinsam für eine längere Zeit in Stille vor Jesus im Sakrament zu verharren, das ist eine authentische Erfahrung des Kircheseins. Diese wird begleitet und ergänzt dann durch die Feier der Heiligen Messe, durch das Hören des Wortes Gottes und durch das gemeinsame Hinzutreten zum Tisch des Brotes Lebens. Heilige Kommunion und Anbetung und Betrachtung können nicht getrennt werden, sie gehören zusammen. Um wirklich mit einer anderen Person zu kommunizieren, muss ich sie kennen, muss ich in Stille bei ihr bleiben können, auf sie hören und in Liebe schauen können. Die wahre Liebe und die wahre Freundschaft leben immer von diesem wechselseitigen Blick, vom Schweigen, das zugleich beredt ist und vor dem großen Respekt und Verehrung. Wenn diese Dimension fehlt, kann leider auch der eigentliche sakramentale Kommunionempfang unsererseits kann zu einer oberflächlichen Geste werden. In der wahren Kommunion hingegen, die vorbereitet worden ist durch das Zwiegespräch des Gebetes, des Lebens, können wir die Worte des Vertrauens sagen: Ich, Herr, ich bin doch dein Knecht bin ich, der Sohn deiner Magd. Und dann, sagt der Papst, würde ich gerne auf den zweiten Aspekt der Eucharistie zu sprechen kommen, die Sakralität, die Heiligkeit der Eucharistie. Auch hier haben wir in jüngster Vergangenheit eine gewisse Fehldeutung der authentischen Botschaft der Heiligen Schrift erlebt. Die Neuheit des Christentums bezüglich der kultischen Verehrung ist beeinflusst worden von einer gewissen verweltlichten Mentalität der 60er und 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Es ist wahr und es wird immer wahr bleiben, dass die Mitte des Kultes nicht mehr die Riten und die Opfer der Vorzeit sind, sondern Christus selbst mit seiner Person, mit seinem österlichen Geheimnis. Gleichwohl darf man von dieser fundamentalen Neuheit nicht schließen, dass es das Heilige nicht mehr gibt, sondern dass es seine Erfüllung in Christus gefunden hat, der fleischgewordenen göttlichen Liebe. Der Brief an die Hebräer spricht zu uns von eben dieser Neuheit des Priestertums Christi. Aber es sagt nicht, dass das Priestertum zu Ende wäre, denn Christus ist Mittler eines neuen Bundes. Er hat den das Heilige nicht abgeschafft, sondern er hat es zur Vollendung geführt und einen neuen Kult der Heiligkeit errichtet, der vollends geistlich ist, der sich aber dennoch der Zeichen und Riten bedient, solange wir noch unterwegs sind in dieser Zeit, also unterwegs zum himmlischen Jerusalem, wo es keinen Tempel mehr geben wird. Es reicht nicht nur, die Riten zu beachten, sondern es ist eine Reinigung des Herzens notwendig und eine Miteinbeziehung des ganzen Lebens. Das Heilige hat eine erzieherische Funktion. und dass sein Verschwinden unvermeidlich auch die Kultur verarmen lässt. Wenn beispielsweise im Namen eines verweltlichten Glaubens, der keine heiligen Zeichen mehr zu brauchen meint, diese städtische Fronleichnamsprozession abgeschafft würde, dann wäre das eine Verflachung und unser persönliches, gemeinschaftliches Gewissen würde geschwächt sein. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, nicht um das Heilige abzuschaffen, sondern auch dem Heiligen seine Erfüllung zu schenken. Und so, auf dem Höhepunkt seiner Sendung beim letzten Abendmahl, hat Jesus das Sakrament seines Leibes und Blutes eingesetzt, die Gedächtnisfeier seines österlichen Opfers. Und das ist das höchste Zeichen des wahrhaft Heiligen, die heilige Eucharistie. Das sind die Worte des Heiligen Vaters aus dem Fronleichnamsfest dieses Jahres, dieses letzte Zitat. Vielleicht ist es hilfreich, etwas auszuführen, noch über die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils, über die Heiligkeit, über den Kult, über die Liturgie. Wir haben ja unsere Ausführungen begonnen mit der Lehre des Konzils von Trient und dann haben wir andere Päpste noch gehört, Pius XII., Paul VI., Johannes Paul II., Benedikt XVI. Und wir haben gesehen, es ist die gleiche Lehre über die Eucharistie, die gleiche. Keine Veränderung, im Gegenteil, eine Vertiefung und eine Bereicherung. Und so war es auch das Zweite Vatikanische Konzil. Und wir haben auch gehört, sowohl Johannes Paul II. In einer Aussage als auch Benedikt XVI. Sprachen von der einseitigen und irrigen Auslegung des Konzils. Und ich möchte Ihnen kurz darlegen, die wesentlichen Punkte, was wollte das Konzil überhaupt mit der Liturgie? In seinem Dokument, das heißt Sacrosanctum Concilium über die Liturgie. In was besteht die Erneuerung der Liturgie überhaupt? Ich möchte Ihnen einige Punkte aufführen, so 10, die ich gefunden habe in dem Dokument. Zunächst mal gehe ich chronologisch vor. Gleich zu Beginn, Nummer 2, also ich beziehe mich auf das Dokument Sacrosanctum Concilium, das ist das offizielle Titel der liturgischen Konstitution. Und dort sagt das Konzil, unsere Liturgie, unser Gottesdienst und die Erneuerung soll so sein, dass bei der Messe, bei der Liturgiefeier, das Menschliche ausgerichtet sein soll auf das Göttliche und diesem untergeordnet, dass das Zeitliche auf das Ewige ausgerichtet sein soll und ihm untergeordnet, dass die Aktivität auf die Beschauung, auf das Schweigen ausgerichtet sein soll und ihm untergeordnet sein soll. Diese 3 Punkte in Nummer 2. Das heißt, fragen wir uns, wie sehen unsere Gottesdienste aus? Sind in unseren Gottesdiensten das Menschliche untergeordnet dem Göttlichen, die Aktivität untergeordnet der Anbetung und der Betrachtung und das Zeitliche dem Ewigen? Eine Frage zur Gewissenserforschung, zur Nachprüfung. Also, je mehr das Menschliche vortritt, desto weniger ist es eine Liturgie im Geiste des Konzils evident, weil das würde widersprechen dem Konzil. Je mehr, wie man heute sagt, Action, Aktion ist und je weniger Momente der Anbetung, der Kontemplation, desto weniger ist so eine Messfeier, entspricht dem Konzil, dem Zweiten Vatikanischen. Das steht in Nummer 2. Dann Nummer 8. Unsere irdische Liturgie, die heilige Messfeier, die Art und Weise, wie wir heute Liturgie feiern, sagt das Konzil, müssen uns dessen immer bewusst sein, dass sie teilnimmt an der himmlischen Liturgie, wie wir sie zum Beispiel in der geheimen Offenbarung beschrieben sehen. Das ist Nummer 8, sagt. Ist unsere Messfeier so, dass man den Eindruck hat, dass sie eher an der himmlischen Liturgie teilnimmt und das irgendwie zum Ausdruck bringt? Eine Fragezeichen für die Gewissenserforschung. Nummer 21. Die Riten der heiligen Messe sollen so sein, dass sie das Heilige, das Sakrale, das heißt es Sakrum, deutlicher ausdrücken. Dann überprüfen wir alle unsere, von Anfang der heiligen Messe bis zum Ende, die Riten, also die Gestalt. Drücken sie das Heilige, das Sakrum, deutlicher aus oder weniger deutlicher? Fragezeichen. Wir können einfach durchgehen, eins nach von Anfang der Messe bis zum Ende. Das. Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Grundsatz, den vielleicht viele entweder überlesen oder vergessen oder nicht wissen wollen. Nummer 23, ein sehr wichtiger Grundsatz, dessen Grundsätze. Das heißt, das Konzil sagt, wenn eine Erneuerung der Liturgie stattfindet, also bei der Erneuerung, dann bitte diese Prinzipien sollen beachtet werden. Das ist praktisch fast eine Bedingung sozusagen für eine echte Erneuerung. Und das Konzil spricht auch nicht von Reform eigentlich, sondern von Instauratio Liturgiae. Das ist im Lateinischen eigentlich eine Erneuerung, eine Belebung. Es ist keine Neuschöpfung. Und deswegen sagt diese berühmte Nummer 23 diesen Grundsatz. Grundsätzlich sollen keine Neuerungen in der Liturgie eingeführt werden. Haben Sie das gehört? Also wenn ich diesen Satz aufschreiben würde und ohne die Quellenangabe und dann würde ich das vielleicht diesen Zettel ein Quiz machen, Quiz vielleicht sogar bei manchen Priestern oder sogenannten engagierten Laien und das durchgehen lassen und dann würde ich schreiben, woher kommt das Zitat, raten, Konzil von Trient, Pius der XII., Pius der X., Zweites Vatikanum. Bitte ankreuzen, wo meint ihr? Da könnte man dann am Schluss bei der Auswertung einige Überraschungen erleben. Grundsätzlich sollen keine Neuerungen in der Liturgie sein. Zweites Vatikanisches Konzil. Außer, jetzt kommen die Bedingungen. Wenn schon, dann aber unter 4 Bedingungen, hat das Konzil gesagt, in dieser gleichen Nummer 23. Dass zwischen den neuen Formen und den alten kein Bruch ist. Und das Konzil sagt sogar, organisch soll zwischen der alten neuen soll es eine organische Verbindung sein. Was heißt organisch? Organisch ist wie ein Baum wächst, das ist organisch. Aber wir merken ja kaum, wie ein Baum wächst, und doch wächst er und nimmt zu. Aber es ist kein Bruch. Und so sollte der Übergang zwischen einer Reform der Liturgie sein, organisch, gleichsam unmerklich, fast. Es kann schon eine Veränderung sein, aber eine organische. Zweitens, es soll behutsam sein. Was heißt behutsam? nicht schnell. Ja? Und in der Liturgie ist die Kirche in diesen 2000 Jahren immer sehr behutsam gewesen. Wenn etwas Neues eingeführt worden ist, so ist diese Einführung über einen sehr langen Zeitraum gewachsen, gegangen. Behutsam, sehr behutsam. Und dieser Zeitraum war vielleicht 50, 100, vielleicht 200 Jahre, aber nicht